Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und willkommen zurück bei Einig Uneinig, A Better World to be Discussed. Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD hat sich eine überraschende Wende ergeben. In den Ergebnissen soll demnach keine Rede mehr von einem eigenständigen Digitalministerium sein. Dabei wurde zuletzt immer wieder betont, welche wichtige Rolle die Digitalpolitik als Machtpolitik, Wirtschaftspolitik und Gesellschaftspolitik spielen würde. Und die Rufe nach einem digital souveränen Deutschland wurden immer lauter. Dr. Bernhard Rohleder ist Politikwissenschaftler und Hauptgeschäftsführer des Bitkom e.V. Mit ihm spricht Frau Professor Dr. Alexandra Wuttig heute über den Stand der Dinge, die Bedeutung eines digitalen Ministeriums und die Konsequenzen, die es hätte, wenn es doch nicht kommen sollte. Herzlich willkommen, Bernhard. Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass ihr heute da seid.
Danke für die Einladung.
Eins vorweg, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt heute, dies bitte ich zu entschuldigen, aber uns ist das Thema so wichtig, dass wir diese Aufnahme trotzdem heute machen würden. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem gut. Genau. Bevor wir gleich mit Bernhard ins Gespräch gehen, würde ich gerne einmal kurz mit dir, Alex, das Thema ein bisschen einordnen wollen. Wie wichtig siehst du ein Digitalministerium für Deutschland? Was ist deine Meinung dazu?
Ha, wie der Jurist so schön oder die Juristin so schön sagt, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wie so ein Digitalministerium ausgestaltet würde, was für Zuständigkeiten es hat. Und wichtig wäre, dass es klare Zuständigkeiten hat, dass man damit zeigt, dass es eine politische Priorität ist, das Thema digitalen und Technologieinnovationen und damit tatsächlich auch Innovation gefördert werden soll. Also es kommt wirklich drauf an und es kommt drauf an, wie die Überschneidungen mit den anderen Ressorts eben aussehen werden, wie das abgegrenzt ist und was für eine Macht so ein Digitalministerium eben hätte. Ja, also nur for the sake of having ein Digitalministerium muss es nicht sein. Mir ist viel wichtiger, wie es ausgestaltet wäre, was für ein Signal damit rausgehen soll und was damit im Endeffekt, was für Ziele damit erreicht werden sollten. Ob das damit in einem Digitalministerium ist oder nicht, bleibt dahin stehen.
Verstehe. Aktuell ist total unklar, ob das Digitalministerium kommt oder nicht. Wie schätzt du die Lage ein?
Ja, das ist sehr schwer. Das ist ein Blick in die Glaskugel. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es absolut schade wäre, wenn wir erneut eine Chance verpassen würden, zu zeigen, was für eine Priorität eigentlich dieses Thema haben sollte für uns als Land. Und dass wir dann hinter ganz vielen anderen Ländern dann stehen würden, wenn wir diese Chance verpassen. Muss es ein eigenständiges Ministerium sein? Weiß ich nicht. Es gab ja noch durchaus andere Konstellationen. Aber bis jetzt sind immer viele Projekte daran gescheitert, dass diese Zuständigkeitsprobleme, diese Überschneidungen, wer macht was, wer ist zuständig? Du hast mir nichts zu sagen. Also diese kleinen Probleme, die wir auch in unserem Arbeitsalltag bestehen, ja quasi auch im politischen Alltag auch. Und vielleicht könnte man diese Schwierigkeiten mit so einem Ministerium überwinden.
Ja, wir möchten heute mit Bernhard über den Status quo des Digitalen in Deutschland sprechen und über das angekündigte Digitalministerium. Welche Chancen würde es bieten? Welche Probleme gibt es vielleicht? Und welche Folgen hätte es, wenn es tatsächlich wieder gestrichen werden würde? Bernhard, gib uns doch du einmal kurz deine Einschätzung. Wie geht es grundsätzlich jetzt erstmal den Digitalstandort Deutschland Status quo mal noch gar nicht mit Blick auf das vielleicht angekündigte Digitalministerium?
Ja, über den Digitalstandort Deutschland wird ja viel gesprochen, viel geschrieben, wenig Gutes und das tatsächlich zu Recht. Also wenn wir uns anschauen, wie lange wir brauchen, um uns ein ganz klein bisschen nach vorne zu bewegen, dann müssen wir feststellen, wir sind nicht die Einzigen, die sich bewegen, aber wir sind diejenigen, die sich am langsamsten bewegen. Beispiel Schule, die Digitalisierung des Unterrichts in den Schulen war in Dänemark vor 20 Jahren schon weiter als heute in Deutschland. Auch die Verwaltung in Dänemark, und wir reden jetzt nicht über das kleine Estland, wo manches dann auch schneller gehen muss. Die Verwaltungen in Dänemark waren auch schon vor 20 Jahren digitaler, als sie es in Deutschland heute sind. Die Steuererklärung in Dänemark lässt sich mit dem Handy machen und dauert 10 Minuten.
Nur also eine ganz kurze Zwischenfrage von mir. Und ich glaube, wenn ich richtig bin, Dänemark hat auch kein Digitalministerium, sondern das ist irgendwo untergeordnet, oder?
Nee, Dänemark hat einen Digitalstaatssekretär. Die Frage ist nur, ich habe jetzt einen Vergleich mit Dänemark gezogen. Wenn wir uns anschauen, wo Dänemark steht und wo wir hinwollen, dann können wir jetzt nicht und sollten auch nicht das Modell von Dänemark von vor 20 Jahren importieren, sondern wir brauchen jetzt einen echten Booster, auch in der politischen Governance. Und dafür brauchen wir durchaus auch ein Digitalministerium. Und das ist jetzt wichtiger denn je, auch weil wir durch die geopolitischen Verwerfungen und ganz grundsätzlichen Veränderungen in Deutschland digitale Souveränität herstellen müssen. Erstens, also in der Wirtschaft, in dem Bereich der Schlüsseltechnologien, weil wir zum Zweiten aber auch die Standortqualität verbessern müssen. Wir können nicht mehr wie in den letzten zwei Jahrzehnten jedes Problem mit Geld zuschütten und damit in aller Regel auch lösen, sondern wir müssen jedes Instrument nutzen, um als Standort so attraktiv und so effizient und auch so produktiv zu sein, wie nur irgend möglich. Und das geht nur durch Digitalisierung, da gibt es nun mal kein anderes Mittel und dafür brauchen wir jemanden, der diese Prozesse treibt, führt, gestaltet und das geht nicht mit verstreuter Verantwortung zwischen 10 oder 12 Ressorts, sondern das geht nur mit einer Bündelung von Verantwortung, von Rechten und Ressourcen in einer Stelle und dafür brauchen wir aus unserer Sicht ein Digitalministerium.
Du sprichst dich deutlich fürs Digitalministerium aus, völlig nachvollziehbar. Wie schätzt du die Problematik Bürokratie in Deutschland diesbezüglich ein? Haben wir nicht vielleicht auch dieses Problem, dass wir Innovationen wieder hemmen, weil wir aufgrund unserer Regulatorik durch ein Ministerium auch wieder Innovation und Zugkraft wieder aus dem Ganzen rausnehmen können?
Also wenn das Teil der DNA eines Digitalministeriums wäre, bürokratisch zu sein und mit einer eher problemorientierten Perspektive die Digitalisierung anzugehen, dann ein solches Digitalministerium brauchen wir nicht, definitiv nicht. Aber wir können auch nicht so weitermachen wie bisher und wir haben in Deutschland ja schon alles versucht. Es gab eine Staatssekretärin für Digitales im Bundeskanzleramt, die hatte nur ein Klingelschild und dann gab es einen digitalen Teilzeitminister, das ist Volker Wissing, das ist ihm gar nicht zur Last zu legen, sondern den Ton gibt im Bundesdigitalen Verkehrsministerium der Verkehrsbereich an. Dafür gibt es 5 Abteilungen, es gibt 2 Digitalabteilungen. Es gibt zum Teil auch konfligierende Interessen zwischen Mobilität und Digitalisierung. Und hier brauchen wir aus unserer Sicht tatsächlich jemanden, der das digitale Geschäft versteht, der den politischen Betrieb versteht und der in der Lage ist, Themen, die derzeit über viele Ressorts verstreut sind, zu konzentrieren und der aber auch das Recht hat und ein Budget hat, um das, was ihm als Ziel gesetzt ist, auch wirklich umzusetzen. Das fehlte sowohl im Merkel als auch jetzt im Scholz-Modell.
Ja, und deswegen fände ich es auch, dass auch so ein Ministerium ein Signal wäre, was für ein Stand Digitalisierung eben, wo steht es denn auf meiner politischen Agenda? Wie wichtig ist es mir, ja? Ist es nur Teil von Verkehr und Samuel Fußnote, en passant mache ich noch eine neue Leitung? Oder sehe ich es als zukunftsweisend für Deutschland und mache ein eigenes Ministerium? Denn man ist ja frei, man könnte ja x Ministerien dann erfinden, also je nachdem, was für eine politische Agenda man eben hat, ja, man ist nicht daran festgesetzt, was es früher gab, kann ich keine neuen Ministerien. Wir könnten auch ein Ministerium für, ja, sonst was. Und deswegen fände ich es super wichtig, dass es quasi so eine Aufbruchstimmung geben würde und ein Signal für Innovationen, dass wir sagen, dieses Ministerium ist da, um quasi Technologien zu ermöglichen, unser Leben schöner zu machen und nicht um noch mehr Verordnungen ins Leben zu rufen und dass ich mir noch mehr Dokumente als Unternehmer oder auch als Privatperson quasi lesen und erschaffen muss, damit Digitalisierung möglich ist. Also das hängt viel davon ab.
Ihr habt ein paar Sachen schon angesprochen. Das Ministerium Digitales und Verkehr gab es ja, ne? Oder gibt es noch, aber die Handlungs- und den Wirkungskreis des digitalen Aspekts war doch sehr gering. Da ist leider nicht viel passiert. Weil Alex gerade sagt, wir können viele Ministerien schaffen. Das können wir, aber Herr Merz hat sich ja auch ganz klar dazu geäußert, dass er die Anzahl konstant halten möchte. Das ist, glaube ich, auch eine seiner großen Hürden, dass er nicht weiß, wie er es jetzt aufstellt. Habt ihr eine Einschätzung, was, Bernhard, du hast ja auch gesagt, dass es aus verschiedenen Ressorts rauskommen muss. Wie kann man das quasi handhaben und welches Ministerium fliegt dann unter Umständen auch raus?
Ja, also darüber wurde auch intensiv nachgedacht, ob man das Bundesbauministerium, das ja neu eingeführt wurde, das seinen Auftrag nicht erfüllt hat, ob man das jetzt in seiner Arbeit und in seiner Struktur so erhalten sollte. Da kann man drüber nachdenken, da wird auch drüber nachgedacht. Die SPD will das. Es gibt ein zweites Ministerium, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das sehr abgekapselt wirkt, das relativ viel Geld hat, relativ wenig Leute hat und das in seinen Tätigkeiten sehr stark verzahnt ist mit dem Auswärtigen Amt. Und wo darüber nachgedacht wird, ist doch dann eher nicht als Ministerium, sondern als Abteilung im Auswärtigen Amt fortzuführen, was im Übrigen das Auswärtige Amt auch stärken würde im Außenauftritt. Also wenn die Außenministerin auch das Geld mitbringt und dann nicht auf ihre Kollegin verweisen muss, dann sind wir in einer ganz anderen Situation, auch was den Auftritt der deutschen Außenministerin oder des Außenministers angeht. Also da könnte man sicherlich viel Effizienz heben, indem man insgesamt verschlankt. Also ich sehe durchaus, dass es zwei Ministerien gibt im Bund, die man in der ministeriellen Struktur als eigenständige Ressource nicht zwingend braucht. Und dort könnte Platz freigemacht werden für das dringend gebrauchte Digitalministerium.
Mhm. Du hattest die Personalbesetzung schon gestriffen, auch thematisch. Dass es wichtig wäre, dass diese Besetzung natürlich auch entsprechend bedacht gewählt werden würde. Habt ihr selber in euren Köpfen Idealbesetzungen?
Ja, nee, ich werde jetzt hier nicht spekulieren. Ich werde aber trotzdem eins sagen. Ja, ja. Es gibt ja wirklich viele gute Leute, die was von der Digitalisierung auch verstehen. Ich halte allerdings den aktuellen Ansatz, wie er versucht wird und bislang nicht erfolgreich versucht wird, dass man einen Seiteneinsteiger aus der digitalen Szene sucht, der dann in ein Ressort kommt, das es noch gar nicht gibt und der 5 oder 6 oder 7 Kabinettskolleginnen und Kollegen zunächst mal auf die Füße treten muss, weil er ihnen Zuständigkeiten wegnimmt, deren Budget verkleinert, deren Teams auch verkleinert. Das kann ein Seiteneinsteiger nicht leisten. Und dafür lässt sich natürlich auch niemand finden. Wer geht auf eine solche Kamikaze-Tour? Das macht niemand, zumal ihm auch nicht gesagt werden kann, was sind denn deine Rechte, was ist dein Budget, wie groß ist das Haus? Ja, also es gibt diesen Sales-Pitch, den gibt's gar nicht. Und ich würde einen anderen Ansatz für viel erfolgreicher halten, wo man eher ein politisches Urgestein sucht. Jemand, der oder die den politischen Betrieb aus dem FF kennt, mit jedem und jeder kann. Und dann 2, 3, 4 richtig gute Staatssekretäre hat, die das fachliche Know-how mitbringen. Davon gibt es in Deutschland in Fülle. Aber wir brauchen ein politisches Tier an der Spitze dieses Hauses.
Ja, ich kann mich noch erinnern, es ist lange her, als die Staatsministerin, also quasi als Dorothee Beer, als sie das Amt noch inne hatte, hatte sie ein Interview gegeben, dann hat sie sich tatsächlich beschwert, dass sie gesagt hat, naja, mir haben die Kompetenzen gefehlt. Ich musste Allianzen, also sie war auf das Goodwill der anderen quasi angewiesen. Und das müsste jetzt anders sein. Und wenn es so wäre, wie du sagst, Bernhard, ein politisches Urgestein, das quasi schon die Allianzen hat, das ja die also angesehen ist und quasi er nur noch oder sie nur noch netzwerkt und unten drunter sind die Fachleute, die das dann eintüten, fände ich das sehr charmant. Aber sie hat damals beklagt und hat gesagt, naja, es war quasi, wie du schon gesagt hast, nur ein Klingelschild. Tatsächlich, ich war darauf angewiesen, dass die anderen das gut finden, was ich denen vorschlage. Nur wenn du mir was wegnimmst, wie soll ich das denn gut finden?
Jetzt wollt ihr euch natürlich nicht auf Namen äußern. Wir lassen das einfach mal so stehen. Ihr plädiert auf jeden Fall für eine politische Besetzung und nicht für einen Quereinstieg. Das lassen wir so mal stehen. Eine der größten Herausforderungen für Deutschland ist ja auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur. Inwieweit seht ihr das auch als Priorität für das Ministerium, diese Aufgabe wirklich gestemmt zu bekommen? Also wird es genügend Investitionen und Fokus auf den Ausbau der Breitbandnetze, 5G-Infrastruktur zu legen oder alles, was da noch einhergeht.
Die Frage AI. Ist, subsumieren wir das als Infrastruktur? Oder wünschen würde ich mir das für Deutschland? Wir fangen bei so banalen Themen an, wie heute online einen Podcast aufnehmen zu können. Ich kenne Länder, da wäre es gar kein Problem. Hier müssen wir Angst haben, dass es hält und keiner von uns ist in Randgebieten. Und es ist nur wirklich, glaube ich, das kleinste Problem. Aber ich glaube, Bernhard, du hast da bessere Insights als wir.
Also es hat ja jeder so ein Gefühl, ja, und man findet dann auch, was man sucht.
Stimmt.
Wenn wir uns die, ja, ist so, ne? Wenn man Funkloch sucht, dann findet man eins. Ich kenne auch eins, aber ich kenne tatsächlich nur noch eins. Und jetzt auf meiner Wegstrecke sind 50 Kilometer Brandenburg-Berlin.
Da ist es aber in Berlin besser als in München, würde ich
sagen.
Okay. Tatsächlich.
Ja, das kann, aber ich sage ja, ne, das ist sozusagen das, die gefühlte Temperatur, und es gibt auch eine gemessene, und da kann man schon, also messbar ist ein enormer Fortschritt beim Breitband- und beim 5G-Ausbau in Deutschland in den letzten 4 Jahren, ohne dass dafür viel Steuergelder in Anspruch genommen werden mussten. Wir waren auf Rang 17 im Bereich Konnektivität in dem EU-Index, der sich DESI nennt. Wir sind da jetzt auf 4 innerhalb von 3 Jahren. Ja, von 17 auf 4, das ist schon mal ein Wort. Glasfaserausbau, der ist sehr aufwendig, weil man Tiefbaukapazitäten braucht, die sind begrenzt. Also man muss wirklich buddeln, 80% Investitionen werden verbaggert. Da geht's extrem schnell voran, viel schneller, als wir das dachten. Im 5G-Ausbau sind wir mittlerweile bei 97% der Haushaltsversorgung. Und wir werden mit der einen oder anderen Technologie bis zum Ende dieser Legislatur jeden Haushalt in Deutschland breitbandig mit 100 Megabit pro Sekunde plus stabil, zuverlässig versorgt haben. Und da würde ich sagen, sind die größten Bedarfe, die wurden gedeckt in den letzten 3 Jahren, indem man klug reguliert hat. Ich meine, wenn die Zeit ist, mache ich mal ein ganz kleines Beispiel. Ja, an Autobahnen gab es unendlich viele Funklöcher. Das lag daran, dass ein Funkmast mindestens 30 Meter von der Autobahn weggebaut werden musste. 30 Meter entfernt von der Autobahn ist man in vielen Fällen mitten im Naturschutzgebiet. Da kann man nicht bauen. Aus den 30 hat man 10 gemacht, war die einzige Änderung. Man ist im Bundeseigentum, man kann bauen, man ist nicht im Naturschutzgebiet, und dann sind die Funklöcher weg. Das geht ganz schnell. Ja, und das kostet überhaupt kein Geld. Und mit solch einfachen Dingen, indem zum Beispiel die Abstandsgrenzen geändert werden, kann man unglaublich viel erreichen. Und dieser Pragmatismus, den man da gezeigt hat, den müsste man eigentlich fortsetzen, auch in andere Bereiche, egal ob es um die Digitalisierung der Verwaltung geht, des Gesundheitswesens oder der Schulen.
Ich glaube, diesen Pragmatismus müsste man grundsätzlich was Politik anbetrifft, ansetzen, egal ob es jetzt um Digitalministerium geht oder nicht. Also da wären wir, glaube ich, viel, viel weiter.
Wenn wir jetzt nochmal aufs Digitalministerium ganz konkret schauen, sind ja schon durch die Presse auch einige Schlagwörter gefallen, die jetzt da schon diskutiert werden, wo das alles hinsickert jetzt. Aber die Frage ist schon, welche Maßnahmen seht ihr als absolut notwendig an, sollte das Digitalministerium kommen? Was seht ihr als absolute Must-Maßnahmen, die da jetzt auch dann anstehen und umgesetzt werden können?
Also aus meiner Sicht, einer der Punkte, der auf jeden Fall gegeben sein müsste, ist tatsächlich so diese Bündelung der Kompetenzen, dass dann im Ministerium gegeben sein muss. Ohne das ist das Ministerium dann wirklich nur ein Label und braucht es nicht. Klare Zuständigkeit, eben für was ist es zuständig, ein Budget eben für die Projekte und für die Zielsetzung. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Also keine reine Symbolkraft, wir haben ein Ministerium erschaffen. Aber Bernhard, ich glaube, du hast noch mehr Insights.
Ja, also ein paar Dinge sind, glaube ich, Allgemeingut. Verwaltungsdigitalisierung gehört in dieses Ministerium, und da werden von Jahr zu Jahr die Zeitgrenzen nach hinten verschoben. Also da müssen wir jetzt wirklich einen Durchbruch schaffen. Im Übrigen nicht nur auf Ebene des Bundes. Wir reden dann nochmal über ein ganz anderes Thema. Wie nehmen wir die Länder mit? Wie nehmen wir die Kommunen mit? Wo wir sagen, wir brauchen neben dem Digitalministerium auf Bundesebene auch eine stärkere Zuständigkeiten, stärkere Kompetenz für digitale Leistungen, die auf Landes- oder Kommunalebene erbracht werden, beim Bund. Da muss nicht in 11.400 deutschen Kommunen das Rad jeweils neu erfunden werden. Da muss es möglich sein, dass der Bund, dadurch, dass das Kooperationsverbot zwischen den Kommunen und dem Bund aufgehoben wird an den Stellen, möglich sein, den Kommunen ein gutes, attraktives Angebot zu machen, die es dann nur noch umsetzen müssen. Also das ist ganz wichtig. Der zweite wichtige Punkt haben wir eben angesprochen. angesprochen, ist die digitale Infrastruktur Breitbandausbau abzuschließen. Digitalisierung ist ein Prozess. Beim Netzausbau ist es ein Zustand. Wenn jeder Glasfaser hat, sind wir durch. Dann brauchen wir über dieses Thema nicht mehr zu reden in Deutschland. Das wäre ganz wichtig. Und der dritte wichtige Punkt sind die digitalen Identitäten und die Schriftformerfordernisse. Es gibt im deutschen Recht über 2000 Schriftformerfordernisse. Die gehören aus unserer Sicht mit einer Generalklausel abgeschafft. Und wenn es dann irgendwo doch Probleme gibt, dann gehören sie an den einzelnen Stellen wieder eingesetzt. Und auch das müsste sich ein Digitalministerium vornehmen. Und ganz nicht zum Schluss, aber als letzter Punkt, Förderung digitaler Schlüsseltechnologien und von digitaler Souveränität. Das muss letztlich über allem stehen.
Vielen Dank. Das sind schon mal einige Punkte. Wie siehst du die Rolle KI in dem Kontext konkret?
Also manche sagen Rad, Feuer, Buchdruck, KI. Es ist einfach eine revolutionäre Technologie, die sich in einer solchen Geschwindigkeit weiterentwickelt, wie wir uns das vor 3 Jahren niemals hätten vorstellen können. Und dass wir an der Stelle in Deutschland auch ein Wort mitreden sollten und dass wir eigene Kompetenzen brauchen, insbesondere beim Einsatz von KI im Bereich Maschinenbau, Automobilindustrie, große Logistik, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Erstens. Zweitens, wir dürfen aber auch nicht nur auf die KI gucken. Es gibt noch ein zweites riesiges Thema und das ist Quantum Computing. Also weg von 0 und 1 und dem binären Ansatz. Da sind wir in Deutschland richtig, richtig gut. Wir haben mit die besten Quantenphysiker und quantenphysikalischen Institute in Deutschland. Daraus müssen wir mehr machen. Wir müssen die führende Quantum Computing Nation der Welt werden. Das können wir auch. Also auf die beiden Themen würde ich mich konzentrieren und dann Technologieschnittstellen, digitale Mobilität, ganz wichtig, und auch Digitalisierung der Gesundheitsversorgung, auch ganz wichtig. Da haben wir viel zu bieten an genau diesen Technologieschnittstellen und da ist für uns auch international viel zu gewinnen.
Mhm. Alex, möchtest du noch was ergänzen?
Ja, ich würde mir wünschen, ich glaube, Bernhard, du hast es am Anfang noch erwähnt, dass wir tatsächlich auch die Bildung in diesem Zusammenhang nicht vergessen und dass wir endlich damit anfangen, auch Technologien in die Schulen reinzubringen. Hochschulen sind viel zu spät. Wir verlieren da auch den Anschluss, wenn wir an unseren europäischen Länderkollegen schauen. Einfach nur für unsere Kinder. Es reicht nicht, dass meine Kinder besser mit dem iPad sind als ich. Das ist nicht das, was ich damit meine, sondern ich meine tatsächlich in eine Begeisterung auch für die Technologie und für die neuen Berufe, die es dann geben wird, wenn die mal fertig sind. Das muss einfach mit auf die Agenda.
Da setzt sich die Bitkom ja schon stark für ein mit den Smart Schools. Da seid ihr ja auch nah dran an dem Thema. Aber da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Absolut. Ja, nach den Koalitionsverhandlungen in den Arbeitsgruppenpapier. Nun aber, wie gesagt, angeblich erstmal keine Rede mehr vom Digitalministerium. Und man weiß es nicht. Ja, Bernhard, du bist am Kopf schwanken. Ja, es ist noch nicht entschieden. Wir gucken mal, was passiert. Aber wenn es nicht kommt, was bedeutet es dann mit der Planung? Ich meine, es wird nicht ganz die Wichtigkeit und die Bedeutung der Digitalisierung in Deutschland bleibt. Wo seht ihr das dann eingesetzt?
Alex, willst du?
Ja, also wenn ich einen Wunsch, also wenn es eine Fee geben würde, dann gib doch mal einen Wunsch frei. Es wäre tatsächlich mein Wunsch, dass wir schaffen, in Deutschland die Technik so zu sehen, dass es unser Leben vereinfacht und nicht verkompliziert. Wir tendieren immer dazu zu sagen, KI ist gut, aber, und dann brauchen wir erstmal die Regierung. Also mein Wunsch wäre es tatsächlich, dass wir endlich anerkennen, wie hilfreich diese neuen Technologien für uns sein können und auch einfach so einen Ruck durch uns als Gesellschaft, dass wir es positiv ansehen. Und dass wir uns jetzt nicht verlieren und die Ergebnisse aus den Koalitionsverhandlungen genauso sind wie bei den, also wie vor 10 Jahren oder sowas, dass es daraus genau das Gleiche herausgibt, wie es vor 10 Jahren auch gab. Ich finde, wir verpassen gerade unsere Zukunftschance, wenn wir das quasi hinten fallen lassen und sagen, ja, hinter alles andere ist wichtiger als Digitalisierung.
Bernhard, bist du hoffnungsvoll?
Ja, also ich würde mal sagen, da ist die Messe noch nicht gelesen, sondern das Digitalministerium ist Verhandlungsmasse jetzt in den abschließenden Gesprächen der 17. Arbeitsgruppe, die für Uneinigkeiten, strittigen Punkte einen soll. Das ist das eine. Das zweite, Digitalisierung bleibt auch dann wichtig, wenn es kein reines Digitalministerium gibt. Dass es ein Ministerium gibt, wo Digitales drinsteht, das ist eh klar. Ob es nur sich auf das Digitale konzentrieren kann, das ist die Frage. Und dann ist die eigentlich große Frage, welche Kompetenz bekommt dieses Ministerium? Wird es ein großes Haus oder läuft es irgendwo wie das BMZ mit? Und das ist der für uns eigentlich entscheidende Punkt, dass dieses Ministerium, wenn es kommt, auch mit den notwendigen Rechten und Ressourcen ausgestattet wird. Wir wollen im Übrigen gar nicht zusätzliche politische Beamte, sondern die derzeit verstreuten Kompetenzen, die querschnittsartig sind. Datenschutz ist ein weiteres Thema, der auch politisch behandelt werden muss. Wir wollen diese Kompetenzen bündeln. Das kostet kein zusätzliches Geld, sondern im Gegenteil, wird auch den Regierungsapparat effizienter machen. Wenn das nicht kommt, dauert alles länger, es wird nicht so erfolgreich, aber wir werden auch dann an dem Thema Digitalpolitik arbeiten wollen und müssen und würden auch dann meinen, dass wir in Deutschland einen Digitalpakt nicht nur für die Schulen, sondern fürs Land brauchen, der, wir haben einen Vorschlag gemacht, 100 Milliarden Euro in die Digitalisierung investiert von Schulen, von Verwaltung, von Schlüsseltechnologien und in die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft. Mit oder ohne digitalen Ministerium. Mit geht's schneller und wird erfolgreicher.
Glaubst du, die Entwicklungen in Amerika erhöhen den Druck, dass es kommt?
Also wir stehen da ja alle kopfschüttelnd vor diesen Entwicklungen oder schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wie auch immer, oder beides. Aber es hat an einer Stelle auch was Gutes. Es setzt uns stärker unter Druck. Wir können eben nicht mehr so weitermachen wie bisher. Das verstehen, glaube ich, inzwischen wirklich alle. Und es setzt uns unter Druck, nochmal zu überlegen, wie viel Regulierung brauchen wir wirklich? Da kommt viel von der Europäischen Kommission unter der Präsidentschaft von der Leyen. Der ersten gab es 67 Digitalgesetze. Unter der letzten Juncker waren es 43. In den USA gab es in der Zwischenzeit genau 2 Präsidialerlasse. Die sind mittlerweile wieder abgeschafft. Und diese Frage, sind wir regulatorisch konkurrenzfähig oder strangulieren wir uns nicht selbst, die wird jetzt wieder gestellt. Und das ist auch eine Chance, Innovationskräfte freizusetzen.
Ja, ich finde den Aspekt total wichtig, weil du ja auch auf Quantencomputing eingegangen bist, was natürlich in Deutschland jetzt in der breiten Masse gar nicht so bekannt ist, dass wir da eigentlich eine wahnsinnige Kraft und wahnsinnig gute Leute im Land haben, dass es eigentlich im besten Fall jetzt dazu kommt, dass sich Deutschland mal quasi schüttelt und sagt, okay, wir können jetzt nach vorne gehen und wir können da innovativ auch wirklich dieses Land positiv prägen in die Digitalisierung und nicht sich verunsichern lassen von dem, was international da über uns drüber fährt gerade. Aber das würden wir uns wünschen, glaube ich. Jetzt kommen wir langsam zum Ende, zum Wunschszenario. Bernhard, an dich gerichtet. Wie wäre dein Wunsch? Wie ist der Digitalstandort Deutschland in 5 Jahren aufgestellt?
Also in 5 Jahren haben wir eine durchgängig digitalisierte Verwaltung nach dem Digital-Only-Prinzip, wo nicht analog und digital nebeneinander gefahren werden. Punkt 1. Wir sind zweitens in allen Schulen Deutschlands in der Lage, digitalen Unterricht zu geben, im Zweifel auch remote. Und dort alle zu integrieren. Wir beherrschen Schlüsseltechnologien in bestimmten Bereichen besser als andere Länder und können auch reagieren, wenn wir von den USA oder China unter Druck gesetzt werden. Im Moment haben wir nur ein Unternehmen, das ist Unternehmen Zeiss, das eine Technologie im Bereich der Lithografie beherrscht, auf der 80% aller Microchips weltweit hergestellt werden, mit dem wir einen gewissen Druckpunkt hätten. Und die deutsche mittelständische Industrie, die ganz klassische Industrie, hat sich in 5 Jahren digitalisiert. Das geht auch und beherrscht zum Beispiel den digitalen Zwilling. Also das wäre mein Wunschbild. Und wenn einige dieser Wünsche in Erfüllung gehen, dann bin ich schon sehr froh.
Ich frage jetzt nicht, du sagst, das ist ein Wunschbild, aber es ist in deinen Augen hoffentlich noch ein realistisches Wunschbild.
Ist keine Utopie.
Keine Utopie. Alex, wie sehr unterscheidet sich deine Zukunftsvision davon?
Gar nicht so sehr. Ich würde sagen, in 5 Jahren würde ich mir endlich wünschen, dass wir uns das Leben einfacher gemacht haben durch Digitalisierung und viele der Sachen, die wir heute noch in Persona erledigen müssen, uns dann abgenommen werden würden. Das wird das Einzige, was ich dann quasi zusätze, was in Richtung Verwaltung gehen würde, aber nicht nur, weil wir endlich erkannt haben, dass es auch so geht.
viele Chancen mit sich bringt. Mhm. Ja, ich danke euch beiden für dieses Gespräch. Es war sehr interessant. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Wir bleiben alle im medialen Ticker drin und schauen, wie die nächsten Tage jetzt die Entscheidungen fallen. Wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, kannst du Einig Uneinig auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema, über das du mit Alexandra sprechen möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.